In meiner Vorbereitung auf diese Predigt musste ich an ein Lied denken. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt. Es heißt Berge versetze vom ICF. Und ich möchte euch eine kleine Passage daraus vorlesen. Du gibst mir einen Glaube, wo größer ist als mein Verstand. Ich kann dir blind vertrauen, mach die Augen zu, heb deine Hand. Meine Frau und eine gute Freundin von ihr haben jeweils auf dem Beatenberg etwas miteinander gemacht. Und zwar, die eine hat die Augen zugemacht und die andere hat sie an die Hand genommen und sie über den Campus geführt. Und wenn ein Hindernis kam, eine Treppe oder sonst etwas, dann wurden sie mit Worten geschickt darum manövriert oder darüber. Da ging es im wahrsten Sinne des Wortes um blindes Vertrauen. Heute wollen wir auch das Vertrauen anschauen. Das Vertrauen zu Gott möchten wir heute auf den Prüfstand stellen. Und dazu möchte ich euch direkt die Bibelstelle vorlesen aus Lukas 4, 1 bis 13. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, ihr solltet auch mitlesen können. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen, und als sie an ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesen Steinen, dass sie Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Erde in einem Augenblick. Und er sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, sollen sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er eine Zeit lang. Die Versuchung in der Wüste erinnert mich an eine ähnliche Geschichte, an die Geschichte im Garten Eden. Jesus wurde in der Wüste von Satan versucht. Im Garten Eden wurde Adam von der Schlange versucht. Diese beiden Ereignisse hängen stark miteinander zusammen und sie haben eine tiefere Bedeutung für unsere Errettung. Gott sprach zu Adam, von allen Bäumen darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis nicht. Adam konnte also frei entscheiden, möchte ich Gott gehorsam sein oder nicht? Wir kennen die Geschichte, er war Gott nicht gehorsam. Adam aß von dem Baum der Erkenntnis. Und somit hatte er gesündigt. Er musste sterben und das Paradies verlassen. Jesus, Gottes Sohn, ist auf diese Welt gekommen und ist für diese Sünden gestorben. Adam und jeder Mensch sündigten aber nicht einfach nur einmal, sondern immer wieder. Und wenn Jesus einfach gekommen wäre und für die Sünde gestorben wäre, dann wäre das ziemlich sinnlos gewesen, weil es ja immer weitere Sünden gibt. Jesus musste also stellvertretend für uns Menschen den Gehorsam leisten. Den Gehorsam, den wir Gott gegenüber eben nicht leisten können. Konkret heißt das, dass Adam in einem perfekten Umfeld sündigte, Jesus in einem unperfekten Umfeld Gott den totalen Gehorsam zeigte. So konnte Jesus diesen Gehorsam leisten. Was auch noch hinzukommt, ist, dass Jesus, bevor Jesus in die Wüste kam und versucht wurde, wurde er getauft. Und bei der Taufe geschah etwas ganz Entscheidendes. Das lesen wir in Lukas 3, 21 und 22. Und es begab sich, als alles Volk sich taufen ließ und Jesus auch getauft worden war und betete, da tat sich der Himmel auf. Der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Der Vater spricht hier über Jesus aus, dass er sein geliebter Sohn ist. Es wird hier klar ersichtlich, welche Identität Jesus hat. Jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, das ist doch für Jesus selbstverständlich gewesen. Aber in Bezug auf diese Versuchung in der Wüste hat es eine wichtige Bedeutung. Das werden wir nachher noch sehen. Satan spricht Jesus immer wieder auf seine Identität an. Er stellt die Identität von Jesus in Frage. Genauso wie Satan die Identität von Jesus in Frage stellt, stellt er auch unsere Identität in Frage, wenn er uns versucht. Bist du dir bewusst, dass dieselben Worte, die der himmlische Vater hier über Jesus sagt, er dir auch zuspricht? Wenn wir anhand der Versuchung von Jesus etwas für unser Leben lernen wollen, dann müssen wir folgende Dinge ganz speziell im Auge behalten. Jesus hat den stellvertretenden Gehorsam von Gott geforderten Gehorsam geleistet und kann deshalb können wir überhaupt vor Gott bestehen. Jesus hat aber nicht nur diesen Gehorsam geleistet, sondern er hat auch für unsere Schuld bezahlt. Er ist am Kreuz für uns gestorben und deshalb können wir eine neue Identität haben. Derselbe Zuspruch, den er Jesus gegeben hat, gilt auch uns. Du bist mein geliebter Sohn. Nun möchte ich zu der ersten Versuchung zurückkehren. Die Versuchung begab sich, nachdem Jesus eben im Jordan getauft worden war und der Heilige Geist führte ihn dann in die Wüste und dort war er 40 Tage lang. Der Teufel spricht die Identität von Jesus ganz bewusst an. Das ist so, weil Jesus den stellvertretenden Gehorsam gegenüber Gott nur dann leisten konnte, wenn er als Mensch versucht worden ist. Satan hätte gerne gehabt, dass Jesus in diesem Moment von seiner Göttlichkeit Gebrauch macht. Und so wäre der stellvertretende Gehorsam kaputt gewesen. Dann heißt es hier im Text, dass Jesus so ziemlich am Ende dieser 40 Tage angelangt war und er Hunger hatte. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon einmal 40 Tage nichts gegessen hat. Also ich habe letztes Jahr wurde ich an der Schulter operiert und da durfte ich am Operationstag nichts essen. Das war nicht gerade toll, aber es war nur ein Tag. Ich habe auch schon mal gefastet, 3 Tage. Das war schon was härter. Aber 40 Tage nichts essen, das stelle ich mir sehr hart vor. Und genau an diesem Punkt war Jesus jetzt angelangt. Und er hatte feste Hunger. Und dann kommt Satan und bietet ihm Brot an. Ich möchte euch das einmal ganz kurz demonstrieren. Ich habe mir erlaubt, hier ein Brot mitzunehmen. Es ist schön frisch und kross. Lukas wird das Brot kennen. Jetzt würde ich euch gerne davon anbieten. Leider ist das aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt 40 Tage nichts gegessen und da kommt so ein leckeres Brot von Lukas gebacken. Was würdet ihr tun? Ja, ich würde wahrscheinlich etwas davon nehmen. Aber Jesus reagiert ganz anders, als wir uns das vorstellen. Er hätte nur einen Satz sagen müssen und aus einem Stein wäre ein Brot geworden. Ein einziger Satz. Aber Jesus reagiert ganz anders. Er gibt eine kurze und simple Antwort. Er sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Was für eine Antwort ist das, bitteschön? Nach 40 Tagen in der Wüste, ohne Essen, mit einem solch verlockenden Angebot, sagt Jesus, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Hinter dieser Aussage steckt viel mehr, als wir im ersten Moment denken. Jesus bezieht sich hier auf die Geschichte vom Volk Israel, als sie in der Wüste waren und Gott sie mit Manna versorgt hat. Gott hat das Volk versorgt mit allem, was sie brauchten. Und genau auf das vertraut Jesus hier. Ich meine, was ist dieser Hunger schon? Er wird sowieso nicht sterben. Woher weiß er das? Warum weiß er das? Ganz einfach, weil sein Vater ihm bei der Taufe zugesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn. Deshalb weiß Jesus, dass sein Vater ihn hier in dieser Wüste nicht einfach verhungern lässt. Er darf darauf vertrauen, dass Gott ihn versorgt. Als meine Großeltern vor x Jahren in ihren Gemeindedienst eingestiegen sind, hatten sie nicht sehr viel. Und an einem Sonntag lud mein Großvater nach dem Gottesdienst noch Gäste zu sich nach Hause ein. Und als meine Großmutter das gehört hat, hat sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wie kann man nur auf so eine Idee kommen? Wir haben kaum etwas für uns zwei und jetzt lädst du noch Gäste ein. Wie sollen wir die denn versorgen? Naja, die Einladung war ausgesprochen und auf dem Heimweg überlegte meine Großmutter sich fieberhaft, wie sie jetzt für diesen Besuch ein Essen auf den Tisch zaubern könnte. Und als sie zu Hause angekommen waren, stand vor der Türe ein großer Korb mit Lebensmitteln. Die Nachbarin hatte ihnen den hingestellt, weil sie wusste, dass sie ab und zu knapp dran waren. Meine Großmutter hat mir dann erzählt, sie haben uns diese Geschichte immer wieder erzählt und meine Großmutter hat dann gesagt, Janik, weißt du, wie beschämt ich in diesem Augenblick war, dass ich nicht darauf vertraut habe, dass Gott uns versorgt. Von dem Tag an haben meine Großeltern gesagt, sie wollen darauf vertrauen, dass Gott sie versorgt mit all dem, was sie benötigen. Und Gott hat das immer getan. Sie haben unzählige Wunder erlebt. Gott versorgt uns. Das ist eine tiefe Erkenntnis, die wir erst einmal haben müssen, wenn wir auf Gott ganz vertrauen wollen. Glaubst du, dass Gott dich in deiner Situation versorgt? Mir hilft in diesen Augenblicken jeweils das Vaterunser. Es heißt, gib uns unser tägliches Brot heute. Also es geht nicht darum, dass ich schon jetzt für in 4 Jahren vollkommen versorgt bin, sondern es geht darum, dass Gott mir heute das gibt, was ich heute zum Leben brauche. Das öffnet neue Blickwinkel, denke ich, und es braucht manchmal etwas Geduld oder Durchhaltevermögen. Aber wenn wir so mit Gott unterwegs sind, dann wird das Leben zu einem Abenteuer mit Gott. Ich bin sicher, dass wir so Gottes Eingreifen viel stärker erleben dürfen. anstatt wenn wir immer alles auf der sicheren Seite haben. Als ich noch in der Pflege gearbeitet habe, war mir das gar nicht so bewusst und dass ich auf die Versorgung Gottes in meinem Leben angewiesen bin. Aber während meinem Theologiestudium ist mir das immer mehr bewusst geworden. Und meine Frau und ich, wir haben etliche Wunder erlebt, wie Gott uns versorgt und erleben es immer noch. Ich komme zur zweiten Versuchung. Die Versuchung hat es in sich, auch wenn es auf den ersten Schein nicht so aussieht. Im ersten Moment denken wir vielleicht, ob Jesus so blöd gewesen wäre, um auf ein solches Angebot hereinzufallen. Doch in der Zeit, in der Jesus gelebt hatte, hatten viele Juden die Vorstellung, dass der Messias ein politischer Befreier wäre. Sie hatten genug von den Mächten, die sie immer wieder belagerten. Da waren die Assyrer, da waren die Babylonier, da waren die Römer und wie sie alle hießen. Und deshalb hatten damals ein Teil der Juden die Vorstellung, dass der Messias ein politischer Befreier wäre. So ist die Versuchung, dass Jesus über alle Königreiche der Erde plötzlich herrschen könnte, nicht eine simple Versuchung, sondern eine ernstzunehmende. Nun steht also dieser rechtmäßige Herrscher Jesus vor Satan und dieser bietet ihm an, die Macht ihm zu überschreiben. Er müsste nur seine Knie vor Satan beugen. Was wäre einfacher gewesen, die Knie vor Satan zu beugen und so die Macht zu bekommen oder im Anschluss die ganzen Qualen zu erleiden, was Jesus erlitten hat? Doch er bleibt treu. Auch hier wieder eine simple Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus erkennt hier die Zentralität dieser Versuchung. Es gibt nur einen einzigen, der angebetet werden soll. Und das ist Gott im Himmel. Patricia und ich haben immer wieder die Kinder unserer Vermieter in Beatenberg gehütet. Und sie sind auch Christen und ihre eine Tochter ist in der 4. Klasse und sie haben uns einmal erzählt, dass ihre Tochter nach Hause gekommen ist mit einer Aufgabe, also einer Hausaufgabe, in der sie okkulte Sachen tun sollte und aufschreiben sollte. Das Ganze war ein offizielles Lehrmittel vom Lehrplan 21 im Kanton Bern. Was macht man jetzt als Eltern in einer solchen Situation? Sagt man einfach, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, du kannst die Aufgabe machen? Oder erklärt man die Aufgabe und das Kind macht die Aufgabe dann trotzdem? Oder verbietet man dem Kind, diese Aufgabe zu machen und es steht nachher in der Schule als Außenseiter da? Geben wir manchmal einfach bei Satan nach und sagen, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, dass wir ihn durch was auch immer wir tun, ihn anbeten, sei es durch okkulte Aufgaben, durch einen bewussten Lebensstil, der Satan mehr ehrt als Gott, oder indem wir unsere Knie vor ihm beugen, durch das, dass wir Menschen mit Menschen unterwegs sind, die Jesus oder Gott bewusst verachten. Bei der Anbetung gibt es nur schwarz oder weiß. Entweder ich bete Satan an und beuge meine Knie vor Satan oder ich beuge meine Knie vor Gott und bete ihn an. Ich kann nicht meine Knie vor Gott beugen, ihn anbeten und trotzdem hier noch ein bisschen Satan anbeten. Das funktioniert nicht. Aus der Versuchung von Jesus können wir lernen, dass wir keine Kompromisse in der Anbetung machen sollen. Anbetung gehört ganz allein Gott und keinem anderen. Das wird uns auch bewusst, wenn wir zum Beispiel in die 10 Gebote schauen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir keine Götterbilder machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, aber der Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott ist das echt ernst. Ihm allein gehört die Anbetung. Nimm dir einmal Zeit und schreib dir auf, in welchen Bereichen deines Lebens du Gott nicht anbetest. Bitte Gott darum, dass er dir hilft, solche Dinge zu erkennen und bereinige sie. Vielleicht nimmst du für gewisse Sachen Seelsorge in Anspruch oder bereinigst sie zusammen mit einem guten Freund. Ich komme zur dritten Versuchung. Satan ist zweimal an Jesus gescheitert, aber er gibt nicht auf, er holt ein drittes Mal Anlauf. Satan ist an den letzten zwei Versuchen so gescheitert, dass er sich jetzt einem ganz perfiden Mittel bedient. Der Feind Gottes höchstpersönlich benutzt die Schrift, das Wort Gottes und verdreht es. Satan reißt hier einen Teil vom Psalm 91 völlig aus dem Kontext. In der Versuchung hier handelt es sich um eine Übersteigerung des Glaubens. Also Jesus soll sich von der Zinne des Tempels hinunterstürzen, aber es wird ihm nichts passieren, weil Gott schon eingreifen wird. Satan fordert hier Jesus heraus, Gott herauszufordern. Ich möchte das Zitat aus Psalm 91 lesen, Vers 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Wenn das Zitat schon einem gewöhnlichen Mensch gilt, wie viel mehr wird Gott, Jesus, seinen eigenen Sohn beschützen? Das ist hier die Argumentation von Satan. In einer solchen überzogenen Glaubenstat würde Gottes Heiligkeit und Majestät aber nicht geehrt und respektiert, sondern sie würde herausgefordert und erzwungen werden. Das macht Jesus hier ganz deutlich mit seiner Antwort. Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. In den Augen von Jesus ist es mehr als nur eine Missachtung von Gottes Souveränität. Für Jesus ist ganz klar, das ist eine Gotteslästerung. Jesus zeigt hier, was echter Glaube ist. Es ist der Glaube, der in der Abhängigkeit von Gott lebt. Das Vertrauen darauf, dass Gott alles gut macht und wir ihn nicht herausfordern müssen. Das kann man eventuell folgendermaßen vergleichen. Wenn ich jetzt auf die Richtung Autobahn fahre und ich nehme nicht die Autobahnauffahrt, sondern ich nehme die Ausfahrt. Ich bin also quasi als Geisterfahrer unterwegs und dann sage ich, ja, Gott wird schon schauen, dass ich heil ankomme. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich so etwas tue, dann ist das einfach nur ein überrissener Glaube. Ich fordere Gott heraus, einzugreifen, und das ehrt Gott auf keinerlei Weise. Wo hast du in deinem Leben Situationen, wo du Gott zwingst, einzugreifen? Erkenne, dass Gott sich nicht zwingen lässt und überwinde die Herausforderung. Was ich bei dieser Versuchung noch ganz speziell herausheben möchte, ist, dass Satan hier das Wort Gottes zitiert. Wisst ihr, Satan ist nicht dumm. Er weiß ganz genau, wie er uns Christen ködern kann. Leider ist es so, dass in letzter Zeit immer wieder Strömungen auftauchen, die sehr fromm rüberkommen und die heiklen Themen in der Gemeinde anpacken, wie Homosexualität oder feministische Bewegungen. Eine dieser Strömungen heißt zum Beispiel Worthaus. Satan versucht ganz perfide, das Wort Gottes umzudrehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Ich möchte euch deshalb wirklich ans Herz legen und empfehlen, euch intensiv mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, es zu lesen, es zu studieren. Dazu gibt es gute Möglichkeiten wie Lesepläne oder andere Tools. Zum Beispiel die Schule, wo Patricia und ich waren, das SBT Beatenberg, hat ein E-Learning entwickelt. Da kann man von zu Hause aus die Bibel besser kennenlernen und einfach ohne Zeitdruck dann, wenn man gerade Zeit hat, dran arbeiten. Aber solche Strömungen, die kommen meistens auf den ersten Blick sehr bibeltreu rüber. Und erst auf den zweiten Blick sieht man, dass es anders ist. Und deshalb möchte ich euch auch empfehlen, euch mit der Inspiration der Bibel auseinanderzusetzen. Dazu hat die FEG Schweiz letztes Jahr ein gutes Dokument veröffentlicht. Es heißt, den Wert der Bibel hochhalten. Das kann man auf feg.ch downloaden oder ansonsten dürft ihr auch gerne auf mich zukommen. Das Dokument hat circa nur 40 Seiten und es lohnt sich also echt, dieses Dokument zu lesen. Es ist sehr, sehr wertvoll. Wir können am Beispiel von Jesus lernen, Versuchungen abzuwehren. Das können wir, indem wir erkennen, dass Gott uns versorgt. Wir sollen darauf vertrauen, dass er uns versorgt, wie es im Vater unser heißt, unser täglich Brot gib uns heute. Gott gibt uns das, was wir heute brauchen. Indem wir erkennen, dass Gott allein angebetet werden will. Nur Gott gehört die Anbetung und sonst gar nichts und niemandem. Was gibt es in deinem Leben, wo dich daran hindert? Indem wir erkennen, dass Gott sich nicht zwingen lässt. Du sollst Gott nicht herausfordern, damit er handelt, sondern du kannst auf ihn vertrauen, dass er dich gut und richtig führt. Das gibt Gott die Ehre. Setz dich intensiv mit dem Wort Gottes auseinander, denn darin kannst du seinen Willen erkennen. Und das alles können wir, weil Jesus für uns den Gehorsam geleistet hat. Gott spricht uns eine neue Identität zu. Du bist mein geliebter Sohn. Dafür wollen wir ihn anbeten und ihm alle Ehre geben. Ich bete noch. Jesus, merci vielmal, bist du für uns ans Kreuz gegangen und bist gestorben. Danke hast du für uns den Gehorsam geleistet, wo wir nicht haben können leisten. Jesus, dürfen wir eine neue Identität haben und mach du uns die Identität immer wieder ganz neu bewusst. Hilf uns auch, in der Versuchung zu widerstehen und an dir festzuheben, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du uns versorgst, dass du allein arbeitet werden willst und dass wir dich nicht herausfordern müssen. Jesus, danke, bist du bei uns und begleitest du uns. Dir gehört alle Ehre. Amen.